Münchner Kirchenradio. Literatur.
Mit einem Roman über Martin Luther, dessen Autor nicht Protestant oder Katholik ist, sondern aufgeklärter Muslim. Willkommen zur Literatursendung.
Tatsächlich war es so, dass ich mit 11 Jahren schon die Bibel gelesen habe, wenig verstand und aber auch begeistert war an dem Glauben, der sich am Wort entzündet.
Ridwan Saimolo ist dieser begeisterte Bibelleser. Wir stellen gleich seinen Roman Evangelio vor. Ich bin Gabi Hafner, schön, dass Sie dabei sind.
Münchner Kirchenradio, Literatur.
Einen großen deutschen und furiosen Gottesmann erkannte der Schriftsteller Ridwan Saimolo in Martin Luther. Er wollte dessen Leben in der Sprache seiner Zeit erzählen. In dem Roman Evangelio führte die Leser auf die Wartburg, in die Zeit, als Luther dort die Bibel ins Deutsche übersetzte. Erzählt wird aus der Sicht eines katholischen Landsknechts, der Luther bewacht. Ob Luther diesen Mann in seinem Glauben beeinflusst, das fragte mein Kollege Johannes Schröer, den Autor.
Historisch belegt ist, dass immer wieder nicht nur der Hauptmann, der Burgvogt, täglich ihn kontrollierte, an den Gitterstäben rüttelte, an den Fenstern, sondern es waren da auch die Wächter und Türmler. In Anlehnung daran habe ich mir erlaubt, ihm beizustellen, einen katholischen Landsknecht, der natürlich nicht einverstanden sein kann mit dem neuen Glauben. Er ist einerseits vom Kurfürsten dazu abgestellt worden, auf den Ketzer aufzupassen, denn für ihn ist das ein Ketzer. Und auf der anderen Seite bleibt das nicht ohne Spannung. Er wirft Martin Luther immer wieder vor, ihn und die Seinen, die Gläubigen vom Glauben der Väter und Vorväter abzubringen. Er wird nicht abfallen, bis zum Schluss nicht.
Aber es kommt durchaus zu einer Auseinandersetzung. Der Landsknecht kann Martin Luther Paroli bieten und er sympathisiert auch mit den Ideen von Martin Luther. Ja, fast wäre er am Ende sogar zum Ketzer übergelaufen, wenn Martin Luther nicht sehr erotikfeindlich, also wenn das nicht wäre, wäre der Landsknecht fast zum Ketzer übergelaufen?
Ja, er ist nicht mit Blindheit geschlagen, er schaut um sich und sieht Gewalt und Verbrechen. Er sieht die Schinder und Henker wüten. Er sieht ein, dass jetzt die Heiligkeit des Heilands bewahrt bleibt. Als solchen achtet er den Mönch, der für ihn jetzt aufhört, ein bloßer Ketzer und Unruhestifter und Aufrührer zu sein. Aber nun ist er ein Mann. Er liebt es einfach zu leben, in heutigen Worten gesagt. Es kann ihm natürlich nicht gefallen, dass der im mütterlichen Hexenglauben aufgewachsene Ketzer die anderen Gläubigen, die Christen, einerseits zur Freiheit anfeuert, andererseits aber, für ihn ist es so, entmannen will. Das geht für ihn nicht, deshalb folgt er ihm doch nicht, was den Glauben anbetrifft.
Also das ist schon sehr spannend, diese Dramatik zwischen den beiden. Und Luther selbst ist ja eine äußerst ambivalente Figur. Das kommt in Ihrem Roman auch zum Ausdruck. Weiber, Türken, Juden, Römlinge natürlich. Umgeben ist er von Feinden und über die fällt er auch rabiat her. Die beschimpft er und hasst er, benutzt auch reichlich Fäkaliensprache. Das ist eigentlich richtig fies, was Luther da sagt, oder?
Also es ist ja in der christlichen Theologie schon durchgesetzt, dass man es hier nicht mit einem Mann zu tun hatte, dem man seiner Zeit entheben kann. Was wollen wir uns aber wundern über seine rabiaten Worte wider die Türken? Denn schließlich waren ja damals die Osmanen auf dem Balkan. Längst war auf beiden Seiten der Feind sozusagen markiert. Ja, es ist auch in der christlichen Theologie durchgesetzt und da muss man jetzt nicht darüber debattieren, dass Luther zunächst einmal den Alttestamentlern wohlgesonnen war, da aber die Juden das mosaische Gesetz nicht verließen, nachdem er sie einlud mit der verteutschten Heiligen Schrift, da sie bei dem Gesetz blieben und nicht dem Heiland folgten, da konnte es für ihn dann kein Halten geben. Er wütete wider jenes Sabbat-Jünger, berief sich auf die Briefe, die Epistel des Paulus. Damit kann man sich anfreunden oder nicht. Wie gesagt, es sind abscheuliche Momente.
Eine neue literarische Ausdeutung also auch der heute am schärfsten kritisierten Äußerungen des Reformators gegen die Juden. Beschäftigt hat Luther auch immer wieder der Satan. Wie er den Kampf des Reformators mit den bösen Mächten in seinem Roman zeichnet, dazu hören Sie Friedun Saimolo nach der Musik.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Gegen Ketzer und Aberglauben kämpfte der Reformator Martin Luther, doch als Kind seiner Zeit fürchtete er auch die bösen Mächte und den Satan. In seinem Luther-Roman Evangelio schreibt Friedun Saimolo auch über Luthers Auseinandersetzung mit diesen Ängsten und er berichtet Johannes Schröer davon.
Es gibt ja viele Erklärungsmomente, was seine Weltschau anbetrifft. Sie haben darauf hingewiesen, überall Feinde, überall Häscher, überall Apostel des Satans. Nur muss man in Rechnung stellen, dass auch die anderen daran geglaubt haben. Und wir haben vieles davon, Gott sei Dank, überwunden. Um mit Luther zu sprechen, es gilt allein die Schrift. Und wenn wir dann das Neue Testament aufschlagen, steht da, dass man die Heiligkeit Gottes und die Heiligkeit des Heilands achten soll. Alles andere ist Beiwerk.
Trotzdem war er nun kein verkopfter Intellektueller, der sich immer in seiner Bücherstube zurückgezogen hat. Sie sprachen es gerade schon an, da ist der Satan. Dieser Satan setzt Luther mächtig zu, auch körperlich setzt der Luther zu. Was ist das für ein Kampf mit dem Satan, den Luther da führt? Für uns ist das heute schwer zu verstehen, weil wir mit dem Satan nichts mehr anfangen können.
Wir heutigen Menschen haben ja Probleme anzunehmen oder wirklich sogar festzustellen, dass es die Bösen gibt. Wir sprechen allgemein vom Bösen, denn wir sind ja so befreit, wir heutigen Menschen. Nur die Kirche hat wunderbare Worte für Satan geprägt, nämlich der alte Feind. Und der alte Feind ist in dieser Welt eingebrochen und in dieser Welt haust er. Das ist auch der Glaube von Martin Luther gewesen. Was ist Satan? Satan ist nicht irgendwie das kondensierte Böse. Wir definieren es mal so, er ist nicht etwa die Fülle der bösen Gedanken, sondern es ist tatsächlich für ihn derjenige, der auch in den Heiligen Schriften ausgewiesen ist als der gefallene Engel, der sich gegen Gott gerichtet hat und der die Menschen zur Freiheit aufruft, der aber macht, dass diese Menschen sich in Elend verstricken.
Sagt uns das heute noch was? Der Satan, ist das nur noch Folklore? Sind das Bilder aus einer anderen Zeit? Ist das Kinderkram, Märchenzeugs?
Nachdem wir jetzt so viele amerikanische Exorzisten-Filme gesehen haben, mögen wir das vielleicht in die Welt der Fabeln verweisen. Vielleicht mache ich mich jetzt hier lächerlich, aber ich liebe es, als lächerliche Figur dazustehen, wenn es darum geht, ehrlich zu bleiben. Ich glaube an Gott und ich glaube, dass es den gefallenen und verfluchten Teufel gibt. Er war der alte Feind und er wird bis zum Ende aller Tage, bis zum jüngsten Tag auch mein und aller Menschen Feind bleiben.
Klare Worte von Friedun Saimolo zu diesem heiklen Punkt, wie er über die religiöse Bedeutung des Worts und den Kern des Glaubens denkt. Das erfahren Sie nach den Nachrichten.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
Schon als Kind war Friedun Saimolo, Sohn türkischer Eltern, fasziniert von der Sprache der Bibel. Für seinen Luther-Roman Evangelio schlüpft der Schriftsteller auch mit seiner Sprache in die Rolle des Luther-Zeitgenossen und versucht, die Macht des religiösen Wortes spürbar zu machen, den Glutkern des Glaubens zu erfassen. Was dieser Kern ist, das wollte Johannes Schröer wissen.
Alles, was aus der Tiefe Gottes kommt, herabkommt zu uns, ist ja unglaublich, das muss man sich mal vorstellen. Das bleibt auch eine Glaubenssache. Man spricht von den Heiligen Schriften. Man spricht davon, dass Gott Gesandte geschickt hat. Man spricht sozusagen von einem Schöpfer, der spricht. In Worten, die die Menschen verstehen, die manchmal auch rätselhaft bleiben, auch wenn Luther vom hellen Gotteswort gesprochen hat. Aber dieses ungeheuerliche Moment, dass sich Gottes Wort verdolmetscht, das Wort auch Fleisch wird, das ungeheuerliche Moment der Fleischwerdung des Herrn, das sind ja alles Momente, die wir heute auch nicht verstehen, aber wir glauben daran. Darauf weist er hin und das ist für mich, glaube ich, der Glutkern. Man kann in Worten versuchen, das wiederzugeben, aber man spricht ja von unten nach oben. Und in den Heiligen Schriften ist von den Worten die Rede, die aus der Tiefe Gottes herabkommen.
Dahinter steckt ja auch eine eigene Poetologie. Das Wort ist für uns heute Werkzeug, Metapher, hat was Symbolisches. Für Katholiken ist das was anderes. Am Anfang war das Wort ist Fleisch geworden. Also das Wort ist Blut und Knochen und viel mehr als eine Metapher. Unterschätzen wir das Wort, wenn wir es so in die Metaphern-Ecke stecken?
Ich glaube schon, dass wir heute das Verständnis vergötzen. Also wir verknappen die Worte, wir brechen sie herunter, wir verschludern die Sprache. Und es geht die ganze Zeit nur darum, sich verständlich zu machen, es so herunterzubrechen, dass der andere das ums Verrecken verstehen soll. Es gibt aber eine Macht, die dem Menschen überragt. Und in Anerkennung der Heiligkeit sagt man ja auch Ja zu Dingen, die mit Worten nicht wiederzugeben sind. Ich glaube, es gibt auch moderne Sprachwissenschaftler, es gibt wunderbare Experten, die auch darauf verwiesen haben, dass das Wort ja eigentlich als Reittier taugt, aber man wirklich, um im Ozean des Wissens zu schwimmen, absteigen muss. Das sind alles Bilder. Nicht umsonst sind in den Heiligen Schriften Gleichnisse geprägt worden. Es kommt eben auch noch dazu, dass wir eher erzogen werden, das Mediale, das akademische Wort zu sprechen und weniger das herrliche, gleichnishafte Deutsch.
Oder vielleicht ein bisschen mehr, ja, auch mal einen wollüstigen Umgang mit den Worten zu begreifen. Die katholische Kirche macht das in der Wandlung da. Sie hebt eine blasse Oblate in die Luft und ruft aus, das ist das Fleisch Christi. Andere sagen, ja, das ist doch Quatsch. Also das kann ja heute keiner mehr glauben, so ein Blödsinn.
Was man heute als Quatsch erklärt, man sollte die Mütze nicht nach dem Winde rücken. Man kann es auch jetzt vom Glauben trennen und sagen, es sind viele Menschen, die sich im Eskapismus üben, weil ihnen Lärm und Lautheit einfach zuwider ist, völlig zu Recht zuwider. Man könnte auch sagen, die Abwendung von dem Banalen, von dem, was uns zur Banalität erzieht, kann doch nicht falsch sein. Insofern bin ich ein großer Freund des Mysteriums und ein großer Freund einer Heiligkeit, die manchmal, nicht manchmal, die immer wehtut. Immer wehtut, denn wir sprechen schließlich davon, dass man die Erlösung nicht zum Discountpreis haben kann.
Es ist aber auch ein Buch über die Macht der Sprache. Man kann gar nicht aufhören zu lesen, weil es klingt, die Kraft und Energie der Sprache klingt einem in den Ohren. Am besten, dieses Buch empfiehlt es sich am besten laut zu lesen, jemandem vorzulesen, dann wird einem noch viel deutlicher, was Sprache kann und wie Sprache klingen kann und klingen muss. Eine abschließende Frage habe ich noch. Sie glauben an Gott, das haben Sie jetzt mehrfach schon gesagt. Sie sind Muslim. Wer ist denn für Sie Jesus?
Er ist für mich der Heiland. Er ist mein Messias. Ich war mal auf einem christlichen Friedhof in Salzburg. Und da stand auf den alten Gräbern, hier Ruth und dann Name, Vorname. Und darunter stand, wartet auf die Auferstehung. Ich bekomme immer noch Gänsehaut darüber, wenn ich daran denke. Es gibt für mich keinen Zweifel, dass Jesus einer der schönsten Menschen war, die auf dieser Welt gewandelt sind. Geheiligt sei sein Name. Ich bin einer, der das Vaterunser sehr gerne und sehr oft spricht. Sein Reich wird kommen. Daran glaube ich.
Ein unerwartetes und offenes Bekenntnis von Fridun Saimolo. Sein Lutherroman Evangelio ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, 352 Seiten für 22 €. Sie bekommen den Roman auch online über michaelsbund.de. In der nächsten Ausgabe der Literatursendung tauchen wir noch tiefer ein ins Münchner Leben mit einem Roman über eine bayerisch-italienische Liebe zur Zeit der ersten Gastarbeiter. Mit viel italienischem Flair, schön designten Autos und gutem Essen. Bis dahin eine schöne Woche, die wünscht Ihnen Gabi Hafner.